HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Schriftsteller Wolf Wondratschek. Gastgeber Peter Henning. Herr Wondratschek, man mag es kaum glauben, Sie werden 75 Jahre alt. Wie fühlen Sie sich eigentlich augenblicklich, alt oder jung?
Also, Sie haben schon recht. Ich glaube es selber nicht. Das war nicht mein Programm, so alt zu werden. Aber wenn man dann immer älter wird, dann will man noch älter werden. Und ich habe nichts dagegen, dass ich noch 80 werde und dann wie George Tabori, mit dem ich in seinem 80. Lebensjahr gefrühstückt habe, und dann bestellte er einen schwarzen Kaffee und hat sich eine Zigarette angezündet. Dann habe ich gesagt, das ist gut, das gefällt mir. Nun lebe ich ja seit über 20 Jahren in Wien, und da wird das ein bisschen schlampiger gehandhabt. Das heißt, es gibt immer noch Raucherzonen und man kann es ein bisschen umgehen. Aber im Wesentlichen bin ich kein Outdoors-Raucher, sondern ich rauche am Schreibtisch, wenn ich arbeite. Und da in meinen Privaträumen kann man Gott sei Dank noch tun, was man will.
Sie blicken auf ein sehr reiches, ereignisreiches Leben, schon jetzt mit 75 zurück, haben ein großes Werk vorgelegt, waren sehr viel unterwegs. Sie haben einmal in einem Interview auf die Frage, was Sie an sich selbst am meisten schätzen, geantwortet, dass ich nicht lügen kann. Wie sind Sie mit dieser Haltung durch Ihr Leben gekommen?
Gut, sehr gut. Ich weiß nicht, schwer. Es ist mir unmöglich, also ich kann als Privatperson nicht lügen. Und was vielleicht viel wichtiger ist, weil Sie ja den Schriftsteller interviewen, ich kann auch in der Kunst nicht lügen.
Das heißt?
Das heißt, dann entstehen diese Bücher, die ich geschrieben habe. Keine falschen Töne, kein falsches Pathos, keine falschen Behauptungen, sondern Präzision, Genauigkeit, Poesie und, ja, Fantasie.
Lassen Sie uns ein bisschen zurückgehen. Sie wurden in den 70er Jahren wirklich berühmt mit dem Gedichtband Schacks Zimmer. Ich glaube, Sie halten immer noch so eine Art Weltrekord mit über 300.000 verkauften Exemplaren, was für Lyrik absolut unvorstellbar heute ist. Mhm. Und Sie haben wunderbare Romane verfasst, haben Erzählungen geschrieben, Songtexte, Hörspiele und viel beachtete Reportagen übers Boxen. Sie haben Schriftsteller, Dichter wie Malcolm Lowry ins Bewusstsein gerückt oder Nelson Algren, ja, und haben eine ganze Generation mit Sätzen begeistert wie, ich zitiere Sie mal, wir waren ruhig, hockten in den alten Autos, drehten am Radio
und suchten die Straße nach Süden. Ja.
Denn man möchte leben können vom Atmen, den alten Filmen und vom Rock'n'Roll.
Ja.
Wie fühlt sich das für Sie an, heute, Jahrzehnte später, wenn Sie diese Zeilen hören und an die Entstehungszeit denken?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, sehr, sehr gut. Wenn ich eine Lesung habe, was auch Gott sei Dank immer weniger passiert, weil ich das alles zu lange gemacht habe, wenn ich diese Texte noch vorlese, weiß ich, das stimmt. Eben, wie gesagt, das sind keine Lügen, das ist kein Getue. Das sind Verse, die ich vor 40 Jahren geschrieben habe, und das ist ein verdammt gutes Gefühl, wenn man sagen kann, die kann man heute noch öffentlich vorlesen. Ja.
Das ist für mich auch das Besondere, dass ich das Gefühl habe, Ihre Texte sind auf eine ganz merkwürdige Weise resistent gegen den sich ändernden Zeitgeist. Aber gehen wir mal zurück, was sind das für Menschen gewesen, die Texte damals angefasst haben? Weil ich hatte das Gefühl, Sie haben da sozusagen eine Gruppe von Sinnsuchern und Glückssuchern dann um sich geschart in den Texten. Ich bin doch etwas jünger als Sie, bin den Texten aber auch sehr früh begegnet. Für mich begann der Tag damals nicht mit einer Schusswunde, aber ich war trotzdem sehr, sehr angetan von diesen Texten, Zustände und Zusammenhänge. Das waren unglaubliche Bildassoziationsketten, die Sie da gebildet haben. Wie fühlte sich das damals für Sie an?
Ja, davon, dass ich sozusagen der Generation, meiner Generation ein Denkmal setze, davon habe ich keine Ahnung gehabt. Das kann man auch nicht wissen. Ich habe damals einfach für mich Gedichte geschrieben, wie ein Leser mal sehr, sehr schön gesagt hat. Man hört ihnen an, dass keines dieser Gedichte vor Mitternacht entstanden ist und wahrscheinlich mit illegalen Substanzen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da hatte sie eigentlich recht. Tatsächlich entstanden die Gedichte nach Mitternacht bis zum frühen Morgen, damals hier in München. Heute bin ich wieder an dem Haus vorbeigegangen, wo Chucks Zimmer eigentlich war. Das heißt, ich habe für mich die Gedichte geschrieben. Ich habe ein Leben mehr beobachtet als selbst gelebt. Ich war ein Mann am Rande vieler Ereignisse und ich war so ratlos, dass ich sehr nicht einem Verlag angeboten habe, sondern selbst gedruckt habe. Chucks Zimmer war ja selbst gedruckt von mir. Also ich habe Papier beschafft, ich habe einen Drucker bezahlt und ich habe gesagt, das soll so und so aussehen. Und habe damals einen Freund von mir, der 2001 gegründet hatte, das war ja noch nicht so erfolgreich damals, gebeten, ob er diese... Ich wollte auch nur 300 Exemplare drucken für Freunde und sie verschenken. Der Drucker hat mir gesagt, nun passen Sie auf, 900 kosten Sie genauso viel wie 300, machen Sie 900. Ich habe gesagt, ja, was soll ich mit 900? Ich lebte in einem kleinen Zimmer. Ich kann ja nicht hier, ich komme ja nicht zur Tür raus bei den vielen Kisten. Und habe dann dem Lutz Reinicke, wie er damals noch hieß, später hieß er dann Lutz Groth, ein alter Freund aus Frankfurter Tagen, gesagt, ob er die nimmt ins Merkheft, ob er sie annonciert, sollte das Ganze keine Resonanz haben, dann bitte an mich zurück. Und das war der Deal. Und er rief mich nach 14 Tagen an, nachdem das im Merkheft angekündigt war, dass alle weg sind.
Und dann kamen noch drei Nullen hinten dran.
Und dann kam noch, naja, es dauerte einige Zeit. Bei den drei Nullen ist ja noch, das ist nicht alles 2001, dann gab es ja verschiedene Taschenbuchausgaben. Also insgesamt, ja, eine gute Zahl, finde ich. Aber ich hatte nichts vor. Was kann man vorhaben, wenn man nachts um zwei eine Fliege anschaut, die einen da so die einzige Lebewesen, was so an meinem Tisch herum saß und mich wahrscheinlich anschaute oder bedauerte. Und in dieser Trance, will ich es mal vorsichtig ausdrücken, in dieser Trance der frühen Morgenstunden oder späten Nachtstunden entstehen dann diese Verse, die man eigentlich nicht kontrollieren kann. Natürlich gibt es nach jeder Nacht einen Morgen und dann schaut man sich an, was hat man denn da eigentlich zu Papier gebracht, und dann muss ich ehrlich sagen, nicht schlecht.
Aber aus dieser scheinbaren Absichtslosigkeit, wie Sie sie beschreiben, ist ja wirklich dauerhaft haltbare große Literatur geworden. Also ist es vielleicht ein Grundwesenszug der großen Literatur, dass sie nichts will und plötzlich alles kann?
Ja, ich glaube das. Wir kennen dieses Beispiel ja aus dem Zen, also die Bogenschützen. Wenn sie da in großer Entfernung stehen mit ihrem Bogen und ihrem Pfeil und sich zu sehr konzentrieren, ins Schwarze zu treffen, schießen sie daneben. Aber wenn sie in sich gehen, wenn sie bei sich sind, wer macht sich denn was vor, wenn er allein in einem kleinen Zimmerchen hockt, nachts um zwei? Also der muss wahnsinnig sein oder größenwahnsinnig vielleicht sogar. Oder wissen Sie, eine Eigenschaft käme noch dazu, zu der Tatsache, dass ich nicht lügen kann. Ich bin nicht ehrgeizig.
Aber wissen Sie, eine Umkehrung, das, was Sie jetzt als mangelnden Ehrgeiz beschreiben, das wirkte auf mich immer heiter gelassen.
Ja, schwere Arbeit ist das.
Das ist
nicht so einfach, mit dem auszukommen, was man ist. Ja, deswegen bin ich immer gerne auf Reisen gewesen. Wissen Sie, da ist, wenn ich in München war, ich der Schriftsteller Wolf Ondercheck, das bin ich zum Teil auch in Wien, und dann, ja, ich habe sie im Fernsehen gesehen und ich mag ihre Bücher oder ich mag ihre Bücher überhaupt nicht. Wenn sie in Mexiko herumreisen, wenn sie in den Staaten herumreisen, niemand kennt sie. Wenn sie in ein Restaurant oder in eine Bar gehen oder an ein Motel, ein Zimmer mieten, da zählen andere Eigenschaften.
Aber es hat ja auch was Befreiendes, ne? Dass man sozusagen seine eigene Biografie plötzlich los ist und ganz unbescholten durch die Welt gehen kann.
Ja, das sowieso. Aber es ist auch eine schöne Erfahrung. Kann ich noch mit Menschen kommunizieren? Werde ich noch wahrgenommen? Oder sagen wir einfach so, habe ich Sexappeal oder habe ich Charme? Oder wir wollen das sagen, ich bin da. Oder ich kann Menschen für mich einnehmen, sagen wir mal so. Ja, die sagen, der Typ ist okay. Ja, das ist einer von uns oder der ist nicht, der hat keinen Dachschaden, nicht?
Wenn man zurückblickt, Sie sind in diesem München, in diesem fast roaring München eigentlich literarisch auch aufgewachsen, haben dort wirklich elementar zu dieser Szene gehört, die ja sehr viel bewegt hat, dieses Flower Power, diese wilde Zeit, deren Chronist Sie tatsächlich für mich sind. Und Sie haben dann, ich bin auf einen kleinen, schönen Kurzfilm von Ihnen gestoßen aus dem Jahr 2016, weil Sie inspizierend, sozusagen bezugnehmend auf das Weggehen reisen, indem Sie in Ihrer Wahlheimat, neuen Wahlheimat, sind ja einige Jahre da, Wien zu sehen sind. Und da bekennen Sie an einer Stelle, ich musste nach Wien gehen, ich hatte die Schnauze voll von meinem Leben in München, die Schnauze voll von mir selber in München. Dann ist die Frage im Anschluss, was suchten Sie da? Die Neuwerdung, ein Abstreifen der alten Haut?
Erst einmal suchte ich gar nichts, sondern das war eine Flucht aus einem Zustand. Ich erinnere mich sehr genau, das war der Film, den Jim Rakete gemacht hat.
Genau.
Ja. Nun muss man sagen, München, als ich nach München kam, war Anfang der 70er Jahre. Und die 70er Jahre gab es wirklich, das muss ich München lassen. Das war die beste Stadt. Sie hatte die beste Musik, die schönsten Mädchen und die beste Isar. Und die 70er Jahre waren noch bis in die Anfang der 80er Jahre, war München eine wirklich tolle Stadt. Ich weiß noch, mit Rainer Langhans, mit Uschi Obermeier, wir saßen an der Isar und die Musiker von Amondyl. Wir hatten ja die beste Rockband der Republik fast mit Amondyl. Das heißt, das war eine tolle Zeit. Man muss eigentlich auch dankbar sein für das Glück, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Mir hat die Stadt plötzlich nicht mehr gefallen. Und ich wusste, dass ich aus dieser Stadt weg muss. Und dann habe ich, wie es mir nicht unpassend erschien, die faulste Lösung gewählt und bin nach Wien.
Sie hören die Sendung HR2 Doppelkopf. Heute zu Gast ist der Schriftsteller Wolf Wondratschek. Und es ist üblich, dass die Gäste Musiken mitbringen. Auch Wolf Wondratschek hat sich 4 Titel gewünscht. Wir spielen jetzt gleich im Anschluss von Antonio Vivaldi den Chorus Et in Terra Pax aus dem Gloria in G-Dur. Herr Wondratschek, warum Vivaldi? Welches Verhältnis haben Sie zu Vivaldi?
Vivaldi ist bettelarm in Wien gestorben. Wenn der heute seine Tantiemen für die 4 Jahreszeiten kriegen würde. Ja, ich wünsche das meinem Sohn, dass der nach Rom meinen Sohn ein gutes Leben beschert. Nein, Vivaldi, den muss man mal wieder rehabilitieren, weil die Leute kennen nur Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die 4 Jahreszeiten. Und die werden ja auch in Wien aufgegeigt Sie können ja in Venedig an keiner Kirche vorbeigehen, wo nicht mit Originalperücken ein Orchester für die Touristen aufspielt. Man muss einfach mal auch sagen, der war ein unglaublich begabter Komponist. Das ist etwa so, wie wenn, was die Leute ja glauben, dass Ravel nur den Bolero geschrieben hat oder Wondratschek hat nur Chucks Zimmer geschrieben. Ich habe das gehört und ich sage Ihnen ehrlich, es ist Gänsehautmusik. Große Musik, pathetische Musik, sakrale Musik.
Sie hören die Sendung HR2 Doppelkopf. Heute ist der Schriftsteller Wolf Wondratschek zu Gast. Und ich möchte an eine Frage anknüpfen, die ich im ersten Teil der Sendung gestellt habe. Beziehe mich nochmals auf diesen kleinen Film von Jim Rakete. In diesem Film haben Sie auch mal gesagt, ich habe immer eine Idee gehabt, nicht nur zu verschwinden, das habe ich ja inzwischen fast erreicht, ich habe die Idee gehabt, dass man nach meinem Tod etwas findet und die Luft anhält und das gesamte Bild von Vondracek revidiert. Was könnte das sein? Ein Roman, der Ihr einstiges oder bisheriges Werk völlig gegen den Strich bürstet? Oder ein politisches Manifest, das Sie als gesellschaftlichen Vordenker zeigen? Was könnte das sein?
Ich habe keine Ahnung. Also ich wäre zufrieden, wenn es ein sehr gutes Gedicht wäre. Jetzt erwarten Sie nicht geheime Botschaften oder ich wollte damit nicht ankündigen, dass in meinen Schubladen nun einiges schlummert, was die Nachwelt mit Respekt für meine Person oder meine Arbeit erfüllt. Ich denke, es wäre schön, wenn etwas noch aufbewahrt bliebe für mich. Es gibt ja beispielsweise so etwas, nicht? Ich habe vor 3 Jahren einen Roman geschrieben, Selbstbild mit Ratte. Und das habe ich nicht einem Verlag angeboten. Ich hatte es in eine Schublade gelegt und dachte, das könnte das Manuskript sein, was man vielleicht noch findet. Und daraus wurde dann nichts, weil es ein Mäzen und ein Bewunderer meiner, eine Privatperson, ein Bewunderer meiner literarischen Arbeit erworben hat. Und ich habe es ihm gerne gegeben. Und das ist, niemand außer ihm und mir kennt diesen Roman. Mhm. Und er liegt in seinem Safe. Und ich freue mich darüber, dass er im Safe liegt. Und die einzige Abmachung war, dass ich ihm verboten habe, es zu publizieren. Das heißt, und er hat gesagt, ja, hatte ich auch gar nicht vor. Ich bin, dass ich ein Vondracek-Roman-Manuskript besitze, erfüllt mich mit Stolz und das will ich gar nicht. Das will ich mit niemandem teilen. So, das könnte beispielsweise so etwas sein. Aber nehmen wir es mal andersherum. Manchmal verwöhnt man sich selbst mit Einsichten. Und ich hoffe, also dieser Satz, der gefällt mir nach wie vor, man möge nach meinem Tod etwas finden, wo die Leute nicht sagen, ach, das ist der Vondracek mit seinen Cowboy-Stiefeln und seinen St. Pauli-Zuhältern und seinem Boxfimmel und was auch immer. Und sie wissen, was man mit mir alles versucht hat anzustellen und was man alles gesagt hat und geschrieben hat über mich.
Ich glaube, man muss gar nicht lange warten, dass da nach ihrem Tod etwas ist. Ich glaube, man muss einfach nur, wenn man Lust hat, ein paar Jahre zurückgehen und man hört plötzlich wieder das leise Lachen am Ohr eines anderen oder man begegnet Männern und Frauen, liest letzte Gedichte, teilt die Einsamkeit der Männer und geht auch zu Menschen an Orte und sieht deren Fäuste, eine wunderbare Essaysammlung, wie ich finde. Ja. Oder man hört ihre Lowry-Lieder. Jetzt, Sie wurden 1943 in Rudolstadt geboren, wuchsen in Karlsruhe auf, studierten in Heidelberg, Göttingen und Frankfurt Philosophie und Soziologie und veröffentlichten 1965 ihre ersten Gedichte in den lyrischen Heften.
Ja.
Die Frage, wann wurde Ihnen klar, studierter Philosoph, studierter Soziologe, dass die Literatur einmal ihr Königreich werden würde?
Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, aber ich wollte noch etwas sagen zu meinen Studienjahren in Heidelberg. Ich habe wiederum das Glück gehabt, dort 2 Professoren zu hören, 2 Philosophen zu hören, die zu den Besten gehörten, was damals auf den Lehrstühlen vorhanden war. Das war in Heidelberg Hans-Georg Gadamer. Unvergesslich. Was für ein Glück, dass ein 18-Jähriger von der Schule kommt, mit dem Glück, nicht mehr zu Hause sein zu müssen, sondern in Heidelberg morgens um 10 in die alte Aula zu gehen und einem Mann zu begegnen, Hans-Georg Gadamer, den ich 2 Jahre gehört habe, und in der gleichen Universität Karl Löwitt. Also mehr kann man sich, wenn man sich für Philosophie begeistert. Und ich habe mich eigentlich, Philosophie war für mich das Synonym für keinen Beruf haben oder keinen Beruf anstreben, nichts werden wollen. Einfach nur dasitzen, zuhören, nachdenken, träumen, die Werke großer Denker zu lesen Und ich meine, wenn man sich das vornimmt, dann hat man gar keine Zeit für einen Beruf. Ich habe mein Studium ja nie als eine Berufsausbildung begriffen. Mhm. Dass ich jetzt zurück zu Ihrer Frage, dass ich also immer schreiben wollte, war mir schon als Zehnjähriger klar. Nicht klar war mir, ob das möglich ist, zu schreiben und davon nicht zu verhungern. Also ich will nicht sagen Reichtümer anhäufen, aber dass es funktionieren kann. Ich wusste nur eines, das kann ich Ihnen versichern. Ich habe mir gesagt, gehe jedes Risiko ein. Du kannst immer noch auf den Bau gehen. Du hast immer noch zwei Hände. Du kannst immer noch Erntehelfer werden. Du kannst immer noch irgendetwas tun. Du wirst in der Bundesrepublik Deutschland, so blöd bin ich nicht, nicht verhungern.
Ich glaube tatsächlich, dass Literatur ohne Risiko nicht zu bekommen ist, wirkliche Literatur. Aber was mir sehr gut gefällt und was mich an, ich weiß nicht, wie Sie zu diesem Autor stehen, aber was Sie eben erzählten über Ihre Lehre, in die Sie gingen, ohne auf den Schulabschluss oder sozusagen auf den Lehrabschluss zu schielen, nämlich zu hören, zu staunen, mitzuerleben, Gadamer, erinnert mich sehr stark an den jungen Albert Camus, der später einmal in seiner Nobelpreisrede sagte, es sei in Erinnerung an seinen Lehrer, den Grundschullehrer Louis Germain, es sei ihm eine große Freude gewesen, einmal im Leben Schüler gewesen zu sein.
Ja. Das ist
also das klingt bei Ihnen so schön durch. Ich habe den Eindruck, ich stelle mir Sie vor, wie Sie in diesem Hörsaal sitzen, mit großen Augen still werden und sagen, jetzt muss ich genau aufpassen.
Ja, ja. Ich lasse mich begeistern, ich lasse mich beeindrucken. Übrigens, das ist sehr schön, immer Schüler bleiben. Also wenn man mich gefragt hat, wie stellst du dir dein Leben vor, dann habe ich immer gerne gesagt, ich möchte interessante Menschen kennenlernen. Übrigens, ein Schriftsteller, Albert Camus, ein ganz großer Autor, den ich sehr, man kann nicht nur sagen bewundere, den ich unendlich liebe.
Das ist alles wunderschön, aber wunderschön ist auch die Prälude von Jean-Philippe Rameau, die Sie uns mitgebracht haben, A Basket of Wild Strawberries.
Ah, schön. Hören Sie sich diese Zartheit an.
Zwei Doppelkopf, heute im Gespräch Peter Henning mit Wolf Wondratschek am Tisch. Und wir streifen so ein bisschen durch seine Bücher, sein Leben. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Und was Sie für viele und vor allen Dingen auch für mich, Herr Wondratschek, sehr früh interessant gemacht hat, ist Ihre Art, sich zu diesem ganzen sogenannten Literaturbetrieb zu verhalten und dem, was viele den Mainstream nennen. Denn was mir sehr gut gefallen hat, Sie sind einerseits mit Ihren Texten, die wirklich den Nerv ihrer Generation trafen, so eine Art Szeneautor geworden, blieben aber, und das gefällt mir eigentlich fast noch viel besser, immer am Rand. Und trotzdem waren sie irgendwie mittendrin, ein Rock'n'Roller, der Rimbaud zitiert, der Lowry schon früh las und pries, während andere sozusagen noch ihre späten Böll- und Gras-Exerzitien hatten. Was trieb sie eigentlich damals um? Wer wollten sie sein?
Tja. Wahrscheinlich niemand, nicht? Das gibt's ja auch. Übrigens ein Satz von Camus. Das Schwerste ist es, niemand zu sein. Und das Schönste ist es, niemand sein zu wollen. Jetzt muss ich zugeben, das klingt jetzt hier, wenn die Menschen das hören, klingt das ein bisschen pathetisch, aber man darf selbst vor dem Pathos nicht so viel Angst haben.
Und hier möchte ich Sie ganz kurz unterbrechen, denn wie gesagt, Sie sind Schriftsteller, haben uns aber Musiken mitgebracht. Und der Begriff Schüler ist sehr schön, der werden wir ganz, ganz klein vor dem Streichquartett von Ludwig van Beethoven.
Oh ja.
Opus 95, F-Moll, erster Satz Allegro von Brio mit dem Alban-Berg-Quartett. Ich bewege mich jetzt ganz langsam mit Ihnen hin zu Ihrem neuen Buch und ich möchte ihm aber was vorausschicken, zumindest wie ich Ihr Werk, und ich habe mich doch über die Jahre immer wieder mit beschäftigt. Es gibt so eine Handvoll Autoren, die gehören einfach zur eigenen Biografie dazu, und ohne Ihnen jetzt zu nahe zu treten, auch Sie gehören für mich bei mir dazu.
Ja.
Und wenn man so Ihr Werk durchstreift, habe ich den Eindruck, dass diese große, wunderbare, poetische Unruhe, dieses Getriebensein, diese aus der Hüfte abgeschossenen Sätze, dass die irgendwann übergegangen sind in etwas, was ich die große literarische Beruhigung nenne.
Mhm, schön.
Und an die Stelle dieser Sätze, die sehr poppoetisch waren, die sehr aufgeladen waren, ist jetzt ein wunderbar klassischer Erzählton getreten. Also der Rebell hat sich in meinen Augen in den modernen Klassiker verwandelt. Wie würden Sie das selbst sehen, Ihre Rolle? Haben Sie auch den Eindruck, dass die große Beruhigung eingetreten ist?
Wissen Sie, Sie verlangen von einem Menschen, dass er sich selbst beurteilt, und das ist schlichtweg nicht möglich. Aber richtig ist es, in Wien, wenn Sie auf alles gesellschaftliche Leben verzichten, wenn Sie in die Anonymität einer so langsamen und eigentlich ja sonderbar historisch erstarrten, da ist so ein Koloss von Stadt übrig geblieben, dem man an jedem Stein noch das Habsburger Reich ansieht. Habsburg war das größte Reich, dem gehörte die Ukraine, die Südpolen, die haben eine Flotte in Triest gehabt, die haben Norditalien, also Habsburg war ein Riesenreich, und nun steht diese vergangene Pracht an der Ringstraße, die Paläste, die Hofburg. Nicht, da gehe ich ja jeden Tag vorbei. Also ich bin jeden Tag hin und her über die Ringstraße und sehe die Palais und alles vergangen. Heute sind bestenfalls oder schlimmstenfalls Ministerien da drin oder irgendwelche Museen. Das heißt, Geschwindigkeit macht in Österreich keinen Sinn. Schauen Sie, Sie können auch nicht einen Berg hochrennen, sondern
sehr
Sie
schön.
Gehen Schritt für Schritt. Wenn Sie da oben ankommen wollen, müssen Sie wissen, was Geduld ist, was Langsamkeit ist, was Ökonomie ist, ökonomisch sind. Und dann wissen Sie ja, man kann ja sehr schöne Sachen zitieren über Österreich. Das kleine Café, Fritz Lang war das, der ja auch aus Österreich kam. Aus Wien. Ach, Österreich, das kleine Café am Rande des Balkans. In Wien beginnt der Osten. Oder ein anderer Dichter hat gesagt, wissen Sie, wenn die Welt untergeht, dann möchte ich in Wien sein, weil da alles 50 Jahre später passiert.
Das ist ja wundervoll.
Ja, sehen Sie, ich musste an andere Ressourcen heran, die möglicherweise in mir schlummern. Und das ist der langsame Böhme, der langsame Tscheche oder ich weiß nicht, der langsame Habsburger. Naja, Habsburger bin ich keiner, Gott sei Dank. Also kein gesellschaftliches Leben, kein Wiedererkennungseffekt, sich nicht einmischen, das war notwendig nach den 80er und beginnende 90er Jahren in München, wo jeder mir gegenüber so tat, als würde er mich kennen. Ach, da war Ondraček, ach, da war Ondraček. Und jeder Zweite dachte, ich schreibe doch viel besser als der. Das war so eine Haltung, wissen Sie. Und da verschwinden...
Ja, aber es ist schon ein anderer Ton,
also wenn ich da jetzt nochmal
einhaken darf. Denn ja, tatsächlich, also wenn man an den früheren, mittleren Ondraček denkt, dann fallen mir natürlich immer, ich denke, wir Schriftsteller oder Schriftsteller sind natürlich immer auch große Leser. Und mir fielen dann immer die großen Amerikaner ein. Mailer, Hemingway, die ganzen Großen. Und jetzt sind wir bei Ihrem neuen Buch Selbstbild mit russischem Klavier angekommen. Und wenn ich eben noch über die Amerikaner sprach, so habe ich plötzlich den Eindruck, als schriebe hier einer in der Art von Tschechow oder Tolstoi. Also das ist das, was mir sehr gut gefällt. Es ist eine große Langsamkeit, es ist eine große Ruhe in diesem Text. Und das ist für mich ein melancholischer Rückblick. Auch wenn wir in die Spiegel dieses Russen gucken, gucken wir doch auch in die Spiegel von Wolf Ondraček.
Ja, ja.
Weil es ist ein großes Zwiegespräch, das ich mitreißend, fesselnd finde und wo ich beim Lesen immer wieder mir Sätze angestrichen habe. Also... Wo sind Sie literarisch heute angekommen, wenn wir dieses Buch
so sagen? Sie fragen mich immer Dinge. Erstmal will ich literarisch nirgendwo ankommen, weil dann ist ja Schluss. Was soll ich sagen, wie so ein Buch entsteht? Erst einmal, es hat Nietzsche gesagt, am Ende mag es ein Buch werden, aber man darf sich nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe ein Buch. Tatsächlich ist das erste Kapitel, Anschlag mit einem Toten heißt es, glaube ich, das erste kurze Kapitel ist zuerst geschrieben worden. Ich habe mich irgendwann nachts immer noch meine bevorzugte Zeit hingesetzt und habe gesagt, fang mit einem Satz an und schau, dass du den zweiten kriegst und den dritten vielleicht. Und natürlich manchmal hört man nach, muss man, gibt man auf nach dem dritten oder man macht einen Kaffee und raucht noch wieder eine Zigarette, weil man nicht wahrhaben will, dass es diesen vierten Satz nicht geben soll. Wo ist der? Der muss doch, er muss sich aber auch natürlich ergeben. Das heißt, ich hatte dann etwa 3 Seiten Prosa und habe dann gedacht, habe das immer wieder gelesen, habe gesagt, was ist das? Da begegnet einer einem alten Russen. Dieser alte Russe spricht eine sehr, also auch eine gebrochene Sprache, nicht? Weil Deutsch ist ja nicht seine Muttersprache. Aber er spricht, wie das oft so ist, wenn jemand in eine Sprache, die nicht seine Muttersprache ist, spricht, entstehen ganz unvermittelte Schönheiten. So Fehler kann man fast sagen, ja? Und das war eigentlich genug, wie soll ich sagen, genug...
Stoff.
Ja, oder wie soll ich sagen, genug... ja.
Aber es hat etwas, dieses Buch, was es für mich so interessant und reizvoll macht. Es ist ja nicht ein Monolog, es ist ein Zwiegespräch. Und was gerade diese von Ihnen eingangs erwähnten Seiten, die ich hinreißend finde, es sind aber auch Erinnerungen an Kindheit. Es scheinen... wunderbare Erinnerungen auf, in der Erde liegen, sie schreiben, wie es ist, vom Baum ins Weiche zu fallen. All diese wunderbaren, sind so kleine Epiphanien, so Glücksmomente, die da aufgerufen werden.
Ja.
Und das gibt etwas, da habe ich auch gedacht, da meldet sich in dieser Prosa immer wieder auch mal der Lyriker zu Wort. Und diese Verbindung hat etwas Wundervolles, weil sie uns mitnehmen und dieses Gespräch, das sie da antönen, das wird plötzlich wie sozusagen zu einer Beichtzelle.
Ja, aber wenn uns geht es doch allen so, wenn wir uns an die Kindheit erinnern, kommen wir ja ohne das Poetische gar nicht aus. Wir erinnern uns eigentlich ja nicht an das blutende Knie, was wir uns aufgeschlagen haben, sondern wir erinnern uns an Luft, an Licht, an Moos, an auf Bäume klettern, Kirschen stehlen. Das ist das Reich von Poesie, die nichts zu tun hat mit dem, was Dichter, wenn sie erwachsen werden, Lyrik nennen. Da ist alles noch beisammen, nicht wahr? Also am Anfang war alles beisammen. Dann kam der Verstand und machte Ordnung.
So. Und dann begann auch oft das Unglück.
Natürlich, ja, mit dem Verstand beginne ich. Da beginnen Kriege, da beginnt Unglück, da beginnt Lüge, da beginnt Machtstreben. Am Anfang war alles beisammen und eigentlich ist es das, der Glücksmoment des Schreibens, wenn man diesen Zustand, ich will nicht sagen imitieren, aber wenn man eine Ahnung bekommt, dass es möglich ist, ruhig zu atmen, ruhig zu sein und nicht den Testosteron-Schriftsteller, und ich sage, jetzt schreibe ich mal, damit euch zeige ich mal, was eine Harke ist und den Kritikern werde ich es mal beweisen, wie gut ich schreibe. Nein, Unschuld zu finden in sich und dieser Russe, der Juri Suvorin, sehen Sie, das ist ja derjenige, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ich, ja, also, aber der Mensch, der mit ihm da immer sich trifft in der La Gondola in Wien, der ist ja, wir sprachen vorhin davon, auch ein Schüler. Er hört zu, er schaut ihn an, er bewundert ihn, er lässt sich erzählen oder er bringt ihn dazu, dass er ihm etwas erzählt aus seinem Leben.
Sie sagten es gerade, was das Buch auch interessant macht, dass ich das Gefühl habe, dass diese beiden Biografien, die da vor uns ausgebreitet werden im Buch, wechselseitig ineinander übergehen. Aus zweien werden plötzlich einer teilt sich in zwei, was es für mich so verdichtet und so dicht macht, weil es wird über viel gesprochen, über Anschläge, über Clara Haskell, über Frauen, über das Leben, über die Musik, über das Schreiben, über die Kindheit und da versammeln sich die Themen ihres Lebens.
Ja, ist eine Sache, haben Sie jetzt nicht erwähnt, beispielsweise das Verhältnis zum Applaus. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle.
Und er ist einer, der gerne möchte, dass nicht mehr applaudiert wird.
So ist es.
Und dann sagte ihm doch jemand, spiel Dinge, die die anderen nicht mögen.
So ist es. Jawohl. So ist es, ja.
Und das ist sehr schön. Das ist ja eine Umkehrung dessen, wonach alle gieren, nämlich gehört, gesehen, begrenzt, applaudiert zu werden und der möchte das Gegenteil.
Mir war es immer unbegreiflich und ich habe ja viel Musik gehört, auch live. Also mir war es immer unbegreiflich, wie man in einen tosenden Beifall ausbrechen kann nach einer Unvollendeten von Schubert oder einer Sonate von Beethoven. Der letzte Ton ist noch nicht verklungen. Da schreit neben mir einer Bravo und klatscht. Und diese Menschen sind wie Teflon. Und Suvorin leidet regelrecht darunter. Und er sagt an einer Stelle einen Satz, der nicht nur für die Musik gilt. Wer gefallen will, hat auf einem Konzertpodium nichts verloren. Hm. Und das können wir jetzt durchdeklinieren. Wer gefallen will, hat in der Kunst nichts verloren. Er hat in der Literatur nichts verloren. Er hat auch im Bett einer Frau nichts verloren. Wer gefallen will, soll fallen.
Jetzt zum Abschluss. Sie haben uns, wie gesagt, Musik mitgebracht und ist die Frage, es ist ein runder Geburtstag, es ist der 75., man feiert ihn hin und wieder. Ich frage mich, wenn Sie ihn feiern, zu den Klängen der Stones oder eher zu denen von Schubert oder Rameau?
Wahrscheinlich eher Schubert. Oder ich würde sagen, wenn Grateful Dead.
Hier geht unsere Sendung heute mit dem Schriftsteller Wolf Wondratschek zu Ende, der Gast in der Sendung Doppelkopf auf HR2 gewesen ist. Und so hören wir denn zum Schluss von Franz Schubert, das hat uns Wolf Wondratschek auch mitgebracht, die Danksagung an den Bach aus dem Zyklus Die schöne Müllerin mit Fritz Wunderlich. Ich danke Ihnen, Herr Wondratschek, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
War es also gemeint, mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen? War es also gemeint, war es also gemeint? Zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Geld, hab ich's verstanden, hab ich's verstanden. Zur Müllerin hin, zur Müllerin hin. Hat sie dich geschickt oder hast mich berügt? Das möchte ich noch wissen, ob sie dich geschickt.